Freunde, herzlich willkommen zur Folge 479 Ben spricht Podcast. Ich will heute einen kompletten, hochgetunten soziologischen Abriss machen. Fünf Dinge, die ich an Deutschland ablehne. Fünf Dinge, die ich wirklich so richtig schön zum Kotzen finde an uns und an unserem Land. Es ist eben mehr so auf die Mentalität, auf die Leute bezogen. Und ich will das jetzt wirklich innerhalb von einer Viertelstunde einmal komplett abreißen, ohne Abschweife, ohne Rumgezeter. Ich will das einmal auf den Punkt bringen und dann könnt ihr das auch, wenn ihr dem zustimmt, Leuten schicken und sagen, hey Leute, eigentlich mega geiles Land, aber diese fünf Punkte, diese Dinger, diese fünf Ankotzgeschichten, die wir in uns tragen, die sind wirklich abartig und das hat der Benny hier in diesem Podcast wunderbar auf den Punkt gebracht und dann könnt ihr das weiterschicken, dann haben wir das Thema einmal erledigt. Ich teaser die jetzt einmal, wir reden über erstens Neid, zweitens Jammern und fehlende Begeisterungsfähigkeit, drittens Obrigkeitshörigkeit, viertens unser ungesundes Selbstwertgefühl und fünftens unsere furchtbare Humorlosigkeit. Also diese fünf Punkte und die hängen alle auch ein Stück weit miteinander zusammen. Wir werden da einen roten Faden rausfinden und ja. Wir legen direkt los. Ihr wollt, es ist heiß, es ist fürchterlich. Wir nehmen tagesaktuell auf. Hat da wirklich eine fürchterliche Nacht. Das ist ja jetzt so bei der Hitze, wenn man da wach wird und man hat da so den Nacken so richtig schön. Und schwupps, sind wir schon mitten im Thema der Deutsche, der jammert. Aber erstmal zum Thema Neid. So, dieser Charakterzug Neid, der sich ja eigentlich durch den kompletten Alltag zieht. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich spüre das 0,0 in mir. Und ich glaube, da gibt es eine Komponente, die dafür verantwortlich ist, ob wir Neid spüren oder ob wir keinen Neid spüren. Und das ist unser Menschenbild, unsere Herangehensweise ans Leben. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich die Dinge für mein Leben in der Hand habe und dass ich grundsätzlich erstmal alles erreichen kann, dass ich selber verantwortlich bin für meine Lebensentscheidungen und dass das Ergebnis meiner Lebensentscheidungen dafür verantwortlich ist, was für ein Leben ich führe. Das heißt, ich sehe mich komplett als Gestalter. In diesem Konzept, wenn man das so denkt, was ist da Neid? Also was gibt es da Neid? Neid kann nur in diesem Konzept überleben, dass man denkt, oh, da draußen habe ich irgendwie Pech gehabt oder man hat es nicht gut mit mir gemeint oder ich bin irgendwo benachteiligt worden oder ich war ein Opfer der Umstände, aber jemand anderes war dieses Opfer nicht. Das ist ein generelles Thema. So, und das ist jetzt erstmal die individuelle Ebene. Also ich bin fest davon überzeugt, wir können ja unser Menschenbild auch verändern. Wir können, wie wir auf die Welt blicken, das auch verändern. Und so wie ich auf die Welt blicke, da ist kein Platz für Neid. Wenn ich irgendjemanden sehe, der was hat, was ich nicht habe, okay, dann denke ich mir, ja, will ich das, will ich das nicht? Was müsste ich dafür tun, um das zu haben? Ist mir das dann wert? Also so trifft ja jeder seine eigenen Lebensentscheidungen. Aber, und jetzt kommt so dieser kollektivistische Gedanke dahinter, soziologisch betrachtet, diese Neidgesellschaft, da gibt es auch tausende Essays drüber, warum das German, es ist ja eigentlich immer so die German Angst, es ist auch international, auch der Neid, das ist schon was an uns haftet. Und das ist ein sozialer Kontrollmechanismus, ne? Also diese Abweichung von der Norm in unserer Gesellschaft, das ist immer was, wo die Leute erstmal die Nase rümpfen, ne? Also wo man auch dann erstmal schaut, okay, was will der, was macht der? Und wir sind so eine Gesellschaft, die den Anspruch hat, ne, gleich zu sein. Ne? In der DDR war es der Sozialismus, unter den Nazis war es diese Reinheit unter, wie soll ich sagen, diese Rassenreinheit und Gleichheit. Da war praktisch nur der Führer dann die Abweichung, und die war erlaubt. Alles andere das musste ein gleiches Volk sein. Und so ist es heute ja ähnlich, wenn wir so diesen Anspruch haben, hey, soziale Gerechtigkeit, alle müssen gleich sein. Finde ich Ulf Poschardt sehr erfrischend, der sagt, müssen ungleicher werden. Ne? Also wir müssen auch erlauben, praktisch ganz große Abweichungen zu haben, was Einkommen angeht, etc., weil das halt die Natürlichkeit des Lebens einfach ist. Es gibt Leute, die haben unheimlich viele Fähigkeiten, können damit einen extremen Wert für andere Mitmenschen darstellen, und damit wird das auch monetär belohnt. Das heißt, die haben einfach, ja, können das zu Geld machen, und das ist völlig okay. Denen steht dann auch alles Geld der Welt zu, aber das passt uns Deutschen natürlich nicht. Ne? Ein Ferrari ist vielleicht okay, aber warum denn zwei Ferrari? Nee, 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 nee. Und das ist, ja, das hat viel damit zu tun, auch so ein bisschen so diese preußisch-protestantische Prägung, hey, nicht abweichen, ja, nicht sich zu sehr erheben von der Masse. Und ja, das ist was, was ich generell ablehne. Da gibt es ja dieses Jantelowen-Prinzip, ich glaube, so heißt es. Das ist eher auf Skandinavien bezogen, aber das ist so dieses Grundprinzip einer Gesellschaft: Du bist nicht besser als wir. Also dieses Gleichheitsdenken, und sobald sich da jemand individuell hervorhebt, dann wird das einfach als Angriff gesehen, so für den sozialen Zusammenhalt, ne? Und das ist ja, das ist erstmal sehr, sehr seltsam. Also da bin ich mehr so im angelsächsischen, amerikanischen Raum unterwegs, wo das völlig, völlig normal ist und nicht so eine Religion ist. Ja? Bei uns kommt dazu nach dem Krieg auch wieder dieses, hey, wir sind alle zusammen gestartet, wir haben jetzt eine neue Währung, alles ist auf Null gesetzt, ne? Und jetzt schauen wir einfach mal. Interessant ist es dann, da war die Gesellschaft lange gleich, bis dann wieder diese Fähigkeiten auch eine Rolle gespielt haben, aus Fähigkeiten Geld zu machen und aus Geld Geld zu machen. Und dann ist es wieder so. Das heißt, also man hat in einer gesunden Gesellschaft natürlich immer diese Abbildung von Ärmeren oder Superarmen und Superreichen, weil es halt einfach auch in der Natur des Menschen liegt. Und dieses Bedürfnis, das ausgleichen zu wollen, ist ja erstmal schön, weil man denkt, das ist ja immer wieder so dieses progressive Argument dann, ja, in einer gleichen Gesellschaft, dann hat man auch weniger Kriminalität und dieses und jenes. Ja, ich glaube, es spricht nichts dagegen, Gesellschaften zu haben, in denen es sehr viele Superreiche gibt und da auch einen Anteil, die dann daran auch einen Anteil haben, dass es wenig Superarme gibt. Ne? Also ich glaube, man muss niemanden auf der Straße verhungern lassen, aber dass man praktisch so eine sozialistische Einkommensmitte hat, wie wir es in Deutschland haben, wo es scheißegal ist, ob man 4.000 oder 6.000 brutto verdient, weil es wird von unten abgefedert durch die sozialen Hilfen und Gott weiß was, Unterstützung vom Staat, und oben wird ja alles weggeklaut vom Staat. Das heißt, wir haben halt einfach gar keine Leistungsbelohnung mehr, und das ist ein Grund Problem. Aber das ist, da ist der soziale, dieses Klima, dieses soziale Klima ist halt da total neidgeprägt und verhindert da auch eine politische Veränderung. Das ist, ja, es ist tragisch. Aber es ist eine Sache, die mich in Deutschland ankotzt, dieser Neid. Man freut sich dann, ha, dem Elon Musk, da ist eine Rakete, haha, die ist abgestürzt. Das ist so zum Kotzen. Leute, die dann irgendwo im ganzen Leben nichts geschissen gekriegt haben, irgendwo vom Staat leben, nicht einen Euro auf dem freien Markt mal durch ihre Fähigkeiten erwirtschaftet haben, die zeigen sich da von einer ganz ekligen Art und Weise, wirklich zum Kotzen, Neid, Neidgesellschaft, Punkt 1. Punkt 2, das Jammern und die fehlende Begeisterungsfähigkeit. Das habe ich mal zusammengefasst. Generell, so der auch wieder der soziologische Hintergrund da, Zurückhaltung ist einfach, die wird höher bewertet als Freude. Ne? Und wer sich so zurückhält und so ein bisschen protestantisch, bescheiden ist und sowas, das ist was anderes. Das wird eher als sympathisch wahrgenommen. Wir hatten ja in den letzten Folgen so viel, was nehmen wir als sympathisch wahr und sowas, ne? Und was ist eher so unsympathisch in unserer Gesellschaft. Es unterscheidet sich extrem von angelsächsischen Gesellschaften zum Beispiel, was wir da sehen, weil wir andere soziale Kontrollmechanismen haben. Und da ist das Jammern ist ja der Nationalsport sozusagen, ne? Und wer sich so begeisterungsfähig zeigt und so, das ist immer so peinlich, ne? Wir sehen es jetzt an der Fußballnationalmannschaft, ne? Und an der Weltmeisterschaft. Ja, da wird dann mal, lass die doch erstmal 3-4 Spiele gewinnen. Mal gucken. Oh ja, mal gucken, ob ich dann auch dabei bin, ob ich mir dann mal ein Fähnchen auf die Bäckchen. Und wenn dann alle mitmachen und das dann wieder akzeptiert ist und auch die Bild-Zeitung da dann mitmacht und alles, ja, dann bin ich natürlich dabei. Da machen wir es so wie 2006. Da machen wir es so wie 2014, als sie die WM gewonnen haben. Aber danach, da ist dann erstmal wieder Flaute. Und das ist komplett widerspricht meinem Grundgedanken ans Leben, ans Menschsein. Ich selber habe die Möglichkeit zu gestalten. Will ich ein Leben haben voller Freude, voller Enthusiasmus, voller... Ja, ein Buch, was ich da sehr geprägt habe, wäre Lebe begeistert und gewinne. Ich weiß, es komm jetzt nicht mehr auf den Autor. Es ist eigentlich ein Verkaufsbuch etc., wo es um Enthusiasmus geht, darum von was überzeugt zu sein, Dinge anzustecken, von Menschen, auch Menschen zu lieben. Und das ist uns eher fremd. Ne? Wir sind dann eher so, da gucken wir mal, wenn das was wird, ja, dann wage ich mich auch mal raus. Aber doch bitte mal nur alles in einem Setting, wo es auch erlaubt ist. Ne? Oktoberfest, ja klar, tanze ich auf dem Tisch, aber bitte vorher durch Befehl von dem Oberkapellmeister. Ne? Wenn dann heißt, hoch die Massen, ja, dann machen wir hoch die Massen. Aber natürlich nicht vorher, natürlich nicht als Individuum, sondern als Kollektiv, wenn es dann doch mal erlaubt ist. Aber auch immer mit so einem leichten Schamgefühl, ist irgendwie schon peinlich. Ne? So, und das ist was, Wahnsinn. So dieser, und daraus resultierend, aber die Gegenseite davon, das Jammern. Ach du je, ist jetzt aber heiß und boah, ist das stickig. Mein Gott, man kriegt ja kaum Luft. Dann ist 2 Wochen mal schönes Wetter, dann wird wieder kälter, Regen. Dann fangen sie, jetzt sage ich jetzt schon, jetzt haben wir den 28. Juni. Wenn es 3 Tage kälter ist im Juli, fangen sie an, wir hatten ja gar keinen richtigen Sommer. Wir hatten ja gar keinen richtigen Sommer. Es war ja gar kein... Zweites Ding, was ich in Deutschland abgrundtief verabscheue, die Jammerkultur. Fürchterlich. Und wenn du dann einen Amerikaner daneben hast, ja einfach geil, jawohl, ich stehe morgens auf, hab die Welt vor mir, hab das Leben vor mir und ich kann entscheiden, lebe ich begeistert oder lebe ich so wie eine kleine deutsche Brigitte. Zum Kotzen, wirklich. Punkt 2, jammern. Drittens, die Obrigkeitshörigkeit. Ne? Das ist was, oh, lecco mio. Also wir denken ja immer so, ah oh, ja, da haben wir aus der Geschichte gelernt. Und oh, ja, also sowas würde heute nicht mehr passieren. Wir sind ja jetzt Rebellen. Genau, die Rebellen, die wir heute haben, die geben staatsfinanziert irgendwelche Konzerte, wo du denkst, also man ist komplett in der DDR. Wenn man hier in der Comedy-Show irgendwie sitzt wird und der Name des grünen Bürgermeisters Dominik Krause fällt, da wird gejubelt unter den progressiven Punks. Da fragst du dich, absoluter Wahnsinn. Ne? Campino gibt dann offen zu, ja, ich habe immer schon die Grünen gewählt. Das ist dann Punkrock. Das ist dann was, wo die Leute rebellieren. Ja, dann weiß ich nicht, war Leni Riefenstahl dann bei den Nazis, war das auch Punk? War das dann auch Ablehnung? Das ist was, das ist in mir, rührt sich erstmal eine Skepsis gegen Machthaber, eine Skepsis gegen allem, was sozialen Druck mir gegenüber aufbaut und dann eine absolute Kraft, die dagegen einfach sein will und sagen will, halt, stopp, ich bin Benjamin Weinand, ich bin ein Individuum, lasst mich in erster Linie mal mit eurer Scheiße in Ruhe und dann sehen wir weiter. Und das haben wir Deutschen nicht. Also wir sind in allem, ne, ob es dann zwischen 33 und 45 die Auslöschung der Juden war. Da waren wir vorne mit dabei. Als es dann danach um den Wetteifer des Wirtschaftswachstums ging, da waren wir vorne mit dabei. Als es dann anfing, dass Moral zu unserem Exportschlager wurde und der Klimaschutz und Gott weiß was, da waren wir dann vorne mit dabei. Immer in einer ekligen Form von der Obrigkeit, die wir haben, aber auch so diese große, breite Masse, die das einfach hinnimmt. Ne? Also jetzt, ja, machen wir mal hier im Viertel, wo ich wohne, vielleicht mal kein Regenbogenfähnchen unten dran an Laden, den wir besitzen. Oder machen da eine Deutschlandfahne statt einer Regenbogenfahne hin. Puh, will ich nicht wissen, was da los ist. Ne? Auch wieder so der soziale Druck. Was ist da los? Warum? Wieso grenzt er sich ab? Die Flaggen, die Mittel, die Flaggen ändern sich, die Ideologien ändern sich, aber dieser kollektive Geist, das unter Druck setzen und Druck aufs Individuum aussuchen und dann auch noch die, Wolf Poschert wieder sagen würde, das Bückbürgertum, was da einfach mitmacht, was das akzeptiert und was nicht mal sich aufstellt und sagt, halt, stopp, ich bin ein Individuum, wir haben ja ein Grundgesetz, lasst mich mit eurer Scheiße in Ruhe, Punkt. Und das ist was, lehne ich grundsätzlich ab. Unsere ekelhafte, widerwärtige Obrigkeitshörigkeit. Punkt. Viertens, unser ungesundes Selbstwertgefühl. Wir haben keine gesunde Mitte. Wir wissen nicht, wer sind wir als Nation? Was dürfen wir da fühlen? Sind wir ein Volk? Wer gehört zum Volk dazu? Ne, jetzt hatte ich eine lustige Diskussion mit einem Spätzle von mir. Meint, ja, die Leute, die natürlich in der französischen Nationalmannschaft spielen, sind Franzosen, ne? Also die jetzt irgendwo anders geboren sind, schwarz sind, wie auch immer, ne? Und darüber haben wir halt in der westlichen Welt noch keine richtige Definition gefunden. Also wir wissen, haben so bis vor 20 Jahren haben wir eigentlich ganz klar so die Definition gehabt, naja, ein Franzose ist halt irgendwie weiß, blond, mit so einer Batchcap auf, so einem Baguette hinten drin und so weiter. So, dann hat sich das natürlich aufgelöst, in meinen Augen Gott sei Dank, weil wir immer mehr Leute hatten, die anders aussahen und in westlichen Ländern geboren wurden. Und die natürlich auch dazugehören zu unserer Gesellschaft. So, und dann ist aber die offene Frage, die ist, gehören die dann zu dem Volk dazu? Wie sehen das die Leute in dem Volk und so weiter? Oder ist das jetzt irgendwie, sind das so Passdeutsche? Diese Diskussion haben wir nie richtig abgeschlossen und auch nie irgendwie zu einem Ergebnis geführt. So. Das heißt, also meine persönliche Meinung dazu ist, führe ich das erstmal kurz zu Ende, er meinte dann, ja, es sind ja Franzosen. Dann sage ich zu ihm, wenn ich in Rheinland-Pfalz geboren bin, wie ich bin, bin ich Bayer, wenn ich hier bin und wenn ich hier lebe jetzt? Ja, da würde hier jeder Bayer sagen, ja, also musst du schon, gibt es dann den Gag, die dritte Generation, die dann hier geboren ist, die ist dann Bayer oder Münchner und alle davor, die müssen, um dazuzugehören, ein Liter Schweineblut saufen. Das ist einfach so ein Gag, der da im Umlauf ist. So, das heißt also, wir haben natürlich Regeln der Zugehörigkeit, die wir irgendwie aufstellen. Und diese Doppelmoral, die dann da ist, naja, okay, jemand, der nicht in Frankreich geboren ist, schwarz ist, irgendwo aus dem Senegal kommt, der ist innerhalb, sobald er einen französischen Pass hat, ist er Franzose. Auf der anderen Seite besteht diese Möglichkeit der Identitätsfindung nicht. So, und das sehe ich als problematisch. Und ich sage ganz ehrlich, meine Haltung dazu ist, natürlich ist jemand, der... Also ich finde es befremdlich zum Beispiel, wenn Türken in der dritten Generation hier leben und sagen, sie wären Türken. Ich finde es völlig befremdlich. Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Und ich verstehe Deutsche nicht, die als Türken bezeichnen. So, für mich sind das Deutsche, natürlich. Weil ich eher so diesen amerikanischen Geist habe, dass ich denke, jemand kann zu einer Gesellschaft dazugehören, solange ein Wertekontext dann da ist. Und wenn wir nicht mehr diese Volkszugehörigkeit haben, dass wir sagen, hey, wir müssen alle hier dieselben Vorfahren haben, müssen wir in meinen Augen nicht, dann brauchen wir aber ein Wertekonstrukt, was wir alle teilen. Und gegen so eine Gesellschaft hätte ich überhaupt nichts. So. Und dann werden wir aber immer Leute haben, die sagen, nee, nee, das ist immer noch so, und bla bla bla, sobald er ein bisschen braun ist, gehört er hier nicht dazu, ist das kein Deutscher. Das ist Quatsch. Dann machen die Leute, Türken in der dritten Generation, so eine Erfahrung mit solchen Typen und sagen dann, ja, dann bin ich auch kein Deutscher, dann bin ich halt Türke. Finde ich schade, weil ich sage euch was, ich fühle mich auch als Bayer, weil ich diese Kultur hier annehme, weil ich diese Kultur liebe und weil kein anderer Mensch das Recht hat, über meine Identität zu entscheiden. Ich bin Deutscher, ich bin Misseler, da bin ich geboren, das ist meine Heimat und ich bin Wahlbayer. Ich lebe hier, weil ich mit der Kultur was anfangen kann, weil ich das liebe und weil ich hier sterben will. Punkt. Und wenn dann irgendein Wurzelsepp mit seiner Lederhosen ankommt und sagt, ja, bist ein Saarpreis und Gott weiß was, interessiert es mich ein Scheißdreck, weil ich entscheide über meine Identität, ich entscheide über wie ich mich sehe. Und diese Freiheit wünsche ich allen, die in unserem Land leben und dass sie sich von Leuten, die einem das absprechen wollen, einen Scheiß drum kehren. Punkt. Aber unser ungesundes Selbstwertgefühl führt dazu, dass wir da keine Klarheit haben. Denn nur, wenn wir wissen, wer wir selber sind, können wir auch entscheiden, wer darf jetzt mit dazugehören und wer ist Teil dieser Identität. Haben wir nicht. Wir schwanken in Extremen zwischen Selbstleugnung und Verglorifizierung, so, wo es dann nur darum geht, oh, ja, oh, wir sind ganz gebuckelt und wir sind die schlimmsten Menschen der Welt. Oder wir singen dann, wenn wir 2-0 irgendwie Nationalmannschaft gewinnt, so gehen die Deutschen, die gehen so und jagen da einen Ballermann rum und alles fühlt sich auch ziemlich widerlich an. So, diese Bruchstelle des Zweiten Weltkriegs, und das wäre meine liebste Lehre daraus, dass wir anknüpfen an die wunderbaren, tollen Errungenschaften, die wir als Deutsche haben, für die Welt, für die Gesellschaft, Ende des 19. Jahrhunderts, was da alles Wunderbares auch aus Deutschland kam und einen Beitrag geleistet hat für die Welt und dass wir aus den negativen Schattenseiten wie keine andere Nation unsere Lehren draus ziehen. Nicht indem wir, weiß ich nicht, die komplette Welt zu uns einladen, sondern indem wir endlich mal für die Werte in unserem Grundgesetz aufstehen, klar stehen, zu Israel stehen und klar machen, hey, Freunde, wir haben ein gesundes Selbstverständnis. Wir kennen unsere Schattenseiten, wir kennen unsere guten Seiten. Und eine Schattenseite ist, dass wir uns Ideologien auferlegen und in einem kollektivistischen Wahn sozialen Druck auf Einzelne ausüben und die logische Schlussfolgerung daraus, eine logische Lehre aus der Geschichte für mich daraus ist, dass wir das Individuum schätzen, dass wir das Individuum, was in unserem Grundgesetz verankert ist, ehren und schätzen und aufhören mit unserem kollektivistischen Massenpsychosenwahn, weil wir langsam mal kapieren müssen, dass uns das immer wieder ans Ende führt, egal in welche Richtung das geht. Ich glaube, so gut habe ich es noch nie auf den Punkt gebracht, was da in meinem Kopf zuvor geht. Sehr gut. Fünftens, unsere furchtbare Humorlosigkeit. Ich sag's oft, wir haben leider die witzigsten Leute dieses Landes und das waren die Juden, haben wir vergast, man muss es so sagen, wie es ist. Und die, die nicht vergast wurden, sind abgehauen in den USA und haben da tolle Kultur, eine tolle Mentalität. Ja, allein wenn ich sehe, Seinfeld etc., diese komplette jüdisch geprägte Kultur und diesen Humor, was wäre unser Land, wenn wir das hier hätten? Es wäre, komm mir Pippi in die Augen, wirklich, wenn ich überlege, was das für eine Bereicherung für unser Land wäre. Und stattdessen haben wir auch wieder so dieses protestantische, ne? Max Weber hat da zig Texte drüber geschrieben, so diese Ernsthaftigkeit als Tugend, Humor ist so unseriös, Ironie wird bei starkem bei so einem Regelbedürfnis, wie wir es haben, einfach als einen Regelverstoß empfunden. Und ja, da, aus der Nummer kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr raus. Also es ist Wahnsinn. Also auch was so an... Also man kann ja fast einen Blick in die Comedy-Szene zeigt eigentlich, das Witzigste, was da ist, hat Migrationshintergrund. Man muss es wirklich so sagen. Alles Bio-Deutsche, was so da auf dem Comedy-Markt unterwegs ist, kommt sofort mit dem moralischen Zeigefinger daher, weil es natürlich auch immer dieses Virtue-Signaling beinhaltet. Halt, stopp, ich gehöre dazu. Ich kann nicht diesen humoristischen Bruch machen, weil mein oberstes Bedürfnis ist ja die Obrigkeitshörigkeit und das Dazugehören zu eurer gleichen Gesellschaft. Das heißt, ich komme erstmal auf die Bühne, wedel mit einem Woke-Fleckchen daher, und weiß sofort, alles klar, ich gehöre zu euch und muss dementsprechend auch immer wieder das Publikum bedienen. Blah, berechenbar as fuck und absolut ignorierbar. Die unwitzigsten Filme, ich sage, wenn ein Film kommt, da ist sofort, wurde gefördert von Berliner Filmförderung, schlag mich tot, staatssteuerfinanzierter Scheiß, dann weiß ich jetzt schon, ich lache kein einziges Mal, fühle mich aber in dem kompletten Film 18 Mal belehrt. Vielen Dank dafür, man fühlt sich wirklich wie vor 45, wie in der DDR, eine ekelhafte, kollektivistische Gesellschaft, die Druck auf einen ausübt und noch nicht mal den Mumm hat, im Humoristischen einen Bruch der Erwartung herbeizuführen. Uah. Das waren meine 5 Punkte, Dinge, die ich an Deutschland hasse. Schickt diese Folge weiter. Unterstützt den Podcast, wo es nur geht. Ich danke allen, die auf PayPal, Patreon unterstützen, mir Sachen von der Amazon-Geschenkliste schenken. Geht in den Kreislauf des Gebens ein. Genießt den Sonntag. Bleibt geil. Ciao. Have you ever felt stupid for the way that you feel? And you know you can't change it. Have you ever found words to get you where you should be? Every day is a mountain. And I love you if my life is already so damn blessed. And there is no one to blame. I don't care what you did, what you said when you called me. My heart is weak and I return. I don't know what I do. You're killing me, you're killing me, you're killing me slowly.
baby, you're killing me slowly. Just by the look in your eyes, you're killing me.